Herzlich willkommen zur vierten Folge von Brustkrebs – Alles, was zählt, dem Podcast der Stiftung Mamazentrum Hamburg. Ich bin Julie Wiemann, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute wollen wir den Blick nach vorne richten. Was kommt nach der Therapie? Viele Patienten und Patientinnen erleben diesen neuen Abschnitt als zwiespältig. Einerseits die Erleichterung, es geschafft zu haben. Andererseits die Unsicherheit. Wie geht es jetzt weiter? Was umfasst die Nachsorge? Und was kann ich für mich und meine Gesundheit langfristig tun? Darüber spreche ich mit Dr. Olaf Katzler, leitender Arzt am Mamazentrum Hamburg. Herr Dr. Katzler, viele Patienten und Patientinnen beschreiben die Zeit nach der Therapie mit gemischten Gefühlen. Die Termine sind vorbei, aber die Sorgen bleiben oft. Wie erleben Sie diese Phase denn in Ihrer Arbeit und was hilft, wieder Vertrauen ins Leben zu finden?
Das ist ein Riesenproblem, primär, da haben Sie völlig recht, weil es ist so, dass häufig die Patienten natürlich sich erstmal fragen, was jetzt? Mhm. Ich habe jetzt die Therapie gemacht, was kann ich jetzt selber noch tun? Wie geht es überhaupt weiter? Und ich sage erstmal von vornherein, aber nach dem Mammakarzinom, nach der Brustkrebserkrankung, ist Prävention ganz wichtig. Mhm. Und nicht der Satz, nach dem Mammakarzinom ist wieder vor der nächsten Krebserkrankung, sondern nach dem Mammakarzinom ist Prävention. Das heißt, ich kann wieder selber was für mich machen, damit diese Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder was bekomme, deutlich gesenkt werden kann.
Ja, da werden wir gleich auch nochmal ganz im Detail drauf eingehen. Aber genau das vielleicht auch nochmal kurz vorneweg. Die Angst vor einem Rückfall begleitet natürlich viele. Wie realistisch ist sie denn statistisch und wie kann man auch lernen, mit dieser Ungewissheit zu leben?
Ja, mit der Zeit natürlich, muss man sagen. Also je näher man dran ist, desto aufgeregter ist man. Wenn die erste Mammographie wieder da ist, dann sind häufig die Patienten sehr, sehr verängstigt und wissen gar nicht, was passiert jetzt, welche Diagnose bekomme ich jetzt vielleicht.
Ja.
Wenn dann Patienten so 10 Jahre nichts gehabt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch von vornherein geringer. Also ganz einfach gesagt, je länger es dauert, dass man nichts wieder bekommt, desto besser ist natürlich auch die Prognose natürlich.
Ja. Und kann man das statistisch einordnen, wie die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ein Rezidiv ist?
Pauschal nicht, weil es hängt natürlich davon ab, was ich für einen Tumortyp gehabt habe, welche Größe habe ich gehabt, welchen Befall von Lymphknoten zum Beispiel habe ich gehabt, habe ich irgendwelche Organmetastasen gehabt. Das sind alles so natürlich Fragen, deswegen kann man das nicht so pauschal jetzt erstmal sagen. Aber insgesamt über den Daumen kann man sagen, dass man eine Überlebensrate hat, die teilweise über 90% liegt, über 10 Jahre gerechnet.
Ja.
Also prognostisch hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel Positives getan, dass es viel, viel besser geworden ist.
Toll. Bevor wir über die Prävention sprechen, würde ich gerne erstmal auf die Nachsorge eingehen. Was gehört denn ganz konkret zur medizinischen Nachsorge und wie lange läuft die normalerweise?
Im Prinzip kann man sich das so merken, dass die nächsten 3 Jahre die Patienten alle 3 Monate zu ihrem Gynäkologen oder zu der Gynäkologin gehen. Und einmal im Jahr ist die Mammographie-Kontrolle inklusive der Sonographie-Kontrolle.
Worauf wird dabei genau geachtet? Wie kann man sich das vorstellen, die einzelnen Untersuchungen?
Also die Vorsorge bei dem Gynäkologen, Gynäkologin ist so, dass sie einfach die Brust jeweils immer abtasten, teilweise eben auch einen Ultraschall dazu machen, gucken einfach auch, wie die ganzen fortlaufenden Therapien, die meisten Patienten kriegen ja noch eine endokrine Therapie, also eine Antihormontherapie. Wie vertragen sie die Antihormontherapie? Wie geht es insgesamt auch nach Postchemotherapie? Wie geht es nach postoperativen Eindrücken? Aber wie geht es den Patienten?
Ja.
Das sind so praktisch die wichtigsten Sachen.
Und die Untersuchungen sind alle 3 Monate Sachen?
Die sind alle 3 Monate. Mammographie einmal im Jahr und Staging-Untersuchung wird in der Regel nicht regelmäßig durchgeführt.
Was passiert nach den 3 Jahren?
Nach 3 Jahren geht es auf eine halbjährliche Kontrolle. Mhm. Das ist dann bis zum 5. Jahr und ab dem 5. Jahr ist es die obligate jährliche Kontrolle.
Und viele Betroffene schwanken ja häufig zwischen Wachsamkeit und Übervorsicht. Wie gelingt denn ein gesunder Umgang mit dem eigenen Körper, ohne in permanente Anspannung zu verfallen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und sehr schwieriger Punkt, weil natürlich am Anfang herrscht natürlich häufig noch Unsicherheit und Angst. Das ist natürlich eine Sache, die die Patientin mit der Zeit wieder so ein bisschen lernen muss und lernen wird, weil sie wieder ein bisschen wieder Vertrauen zu ihrem eigenen Körper haben muss. Und das kann man natürlich eben auch schaffen, dass man eben selber was macht im Bereich der Ernährung, im Bereich der Bewegung und im Bereich natürlich der Psyche.
Da gehen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Aber bezüglich Nachsorge, gibt es auch bestimmte Blutwerte oder Marker, auf die regelmäßig geachtet werden sollte?
Ja, es war ja immer eine Zeit lang immer die Frage der Tumormarker und man muss immer sagen, die Tumormarker sind eine sehr unsichere Sache. Warum? Weil wenn man sich mal anguckt, so primär bei Patienten, die primär mit einem Mammakarzinom kommen, haben ungefähr 80-85% der Patientinnen negative Tumormarker. Das heißt, sie haben normale Tumormarker und haben trotzdem Brustkrebs. Also das kann man so als Marker eigentlich so gar nicht so nehmen. Also für mich gibt es einfach so, wichtige Sachen sind einfach ein Differentialblutbild, dass man einfach mal guckt, wie ist das Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, wie sind die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, wie sind die Leberwerte, wie sind die Schilddrüsenwerte. Damit habe ich einfach schon mal so die wichtigsten Sachen schon mal erfasst. Man kann auch dazu noch die Nierenwerte nochmal nehmen. So, das kann man so einfach regelmäßig kontrollieren, ohne unbedingt jetzt in Panik fallen zu müssen.
Und Sie hatten gerade schon Stichwort Hormontherapie gesagt. Nach der eigentlichen Behandlung, also Operation, Chemo, Bestrahlung, folgt bei vielen Patienten ja noch eine jahrelange Hormontherapie mit sogenannten Aromatasehämmern. Warum ist die Therapie so lang und was genau bewirkt sie im Körper?
Wir haben ja mehrere endokrine Therapien, sogenannte Antihormontherapien, also die sogenannte Aromatase-Therapie bewirkt, dass die Aromatase, das ist ein Enzym, die praktisch aus diesen Nachstufen von Cholesterin, das ist das Pregnenolon, aus diesen ganzen Vorstufen werden dann die ganzen Hormone hergestellt. Mhm. Und diese Sachen werden blockiert. Die Aromatase ist das Enzym, das wird blockiert. Das kann ich aber nur einsetzen bei Patientinnen, die postmenopausal sind. Ja. Warum? Wenn ich sie früher einsetzen würde, dann würde ich die Eierstöcke wieder stimulieren, was ich nicht will. Deswegen macht man so einen kleinen Trick. Man versetzt diese Patientin auch in das postmenopausale Stadium, indem man praktisch den Patienten eine Spritze gibt, die einmal pro Monat oder alle 3 Monate gegeben wird. Und das führt dazu, dass die Eierstöcke ruhig geschält werden. Das heißt, diese Patienten sind temporär, also zeitlich gesehen, postmenopausal. Mhm. Und dann kann man auch die Aromatase immer geben. Alternativ kann man den Patienten das Tamoxifen geben. Und das Tamoxifen ist eigentlich so das älteste Antihormon, was wir so kennen. Das ist in den 70er Jahren entwickelt worden. Und das bewirkt einfach, dass die Rezeptoren von den Östrogenen, also Östrogenrezeptoren auf den Zellen, die werden blockiert. Mhm. Sodass Östrogen zwar produziert wird, aber nicht mehr ankommt. Also praktisch das Schloss ist praktisch mit dem Schlüssel schon besetzt. So muss man sich das so vorstellen.
Und welche Patienten, Patientinnen bekommen diese Form der Therapie?
Das bekommen vor allen Dingen natürlich die prämenopausalen Patienten oder es bekommen Patientinnen, die ein G1-Karzinom, also ein gut differenziertes Mammakarzinom, die sehr klein sind. Manchmal macht man das auch im Wechsel, je nachdem. Da muss man immer die Gesamtschau der Histologie sehen und das Alter der Patientin sehen und der Verträglichkeit sehen einfach.
Und warum ist die Therapie so lang?
Weil man das über die Studienjahre einfach gesehen hat, mittlerweile, also 5 Jahre ist so momentan ja unser Minimum, was wir haben. Man hat aber auch gesehen, wenn man teilweise bei Risikopatienten den Patienten die Antihormontherapie länger gibt, hat man auch da wieder einen Benefit für die Patienten dann rausgeschlagen, sodass wir das teilweise 7 bis 10 Jahre dem Patienten geben, wenn es gut vertragen wird.
Gibt es denn Nebenwirkungen und wenn ja, was hilft Patientinnen damit gut umzugehen?
Ja, natürlich gibt es Nebenwirkungen, das muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich gerade für die jüngere Frau ist es teilweise noch stärker als für die, sagen wir mal, die postmenopausale Frau. Warum? Weil natürlich die Hormone, die werden abgeschnitten. Mhm. Das heißt, ich sag mal, von heute auf morgen einfach habe ich gar keine Hormone mehr. Einfach so. Und darauf muss sich der Körper erstmal über die Zeit so ein bisschen einstellen. Und das ist völlig unterschiedlich. Das ist genauso wie Patientinnen in die Wechseljahre kommen. Da gibt es Patienten, die sagen, ich habe es gar nicht gemerkt. Und es gibt Patienten, ich musste jede Nacht 4-mal mein Hemd wechseln. Und so ist es im Prinzip auch mit den Therapien, dass sie sagen, ich habe Hitzewallung, ich habe Nachtschweiß, ich habe eine trockene Scheide. Das sind so die Hauptprobleme. Depressive Verstimmung, Knochenschmerzen, Gliederschmerzen. Das sind alles Sachen, die so auftreten können.
Was hilft dort?
Zum einen Bewegung. Mhm. Was auch ganz gut hilft, sind Enzyme in der Kombination mit so Linsenextrakte, was man ganz gut geben kann. Das sind so die Sachen, die einfach so ein bisschen einfach die Sachen lindern können. Vitamin D in einer guten Dosierung, Magnesium, Selen, das sind einfach Sachen, die ich immer grundsätzlich immer dazu geben würde.
Wenn wir jetzt von der Nachsorge zu dem Alltag mal wirklich springen, zurück in den Alltag, ist ja ein ganz großes Thema, nachdem man jetzt die Therapie hinter sich gebracht hat. Und viele Betroffene spüren, dass das Leben nach der Therapie ja nicht mehr so ganz dasselbe ist. Was hilft denn, den eigenen Alltag Schritt für Schritt wieder neu zu gestalten?
Sich primär erstmal ein bisschen Zeit lassen, weil wenn ich eine Chemotherapie gehabt habe, dann habe ich natürlich häufig diese ganzen Nachwirkungen in Form von Fatigue-Syndrom. Man muss immer sagen, das dauert, wenn man so realistisch ist, ungefähr 1 bis 2 Jahre, bis die Patienten den alten Wirkungsgrad wieder hergestellt haben. Das dauert. Man muss Geduld mit sich selber haben. Man ist natürlich, wenn man relativ jung ist, sag mal bis 60, und immer fit war und 4 Stockwerke hochgehen konnte ohne Probleme und merkt einfach nach dem 1. Stockwerk ist es Schluss, weil ich einfach nicht mehr die Kraft habe. Das muss erstmal oben im Kopf verarbeitet werden. Dazu brauche ich einfach so ein bisschen Zeit. Und bis ich auch wieder fit bin, wie gesagt, habe ich häufig Patienten, die 1 bis 2 Jahre wieder brauchen, um dann wieder einfach die Fitness wieder zu haben.
Gibt es denn da, oder was für Unterstützung gibt es auch nach der Therapie durch Psychoonkologie, Selbsthilfegruppen oder auch andere Angebote?
Psychoonkologie ist per se, finde ich, immer eine sehr gute Sache, weil ja Patientinnen häufig einfach mal so eine Coaching-Situation brauchen, dass sie mal einfach mal Hilfe von draußen gut bekommen können. Aber natürlich eben auch die Bewegung in Maßen hilft. Die Leitlinie gibt da aus meiner Sicht so ein bisschen wenig her, weil sie sagt immer, sie sollen sich 3 bis 5 Stunden die Woche bewegen. Die meisten Patienten, die sie vorher gar keinen Sport betrieben haben, wissen gar nicht, was ich eigentlich jetzt genau machen soll. Und auch da ist es einfach so, wäre es einfach sinnvoll, wenn man da einfach nochmal so eine Nachhilfe geben würde, sag mal, für Patienten in Form von, wie soll ich mich bewegen, wie kann ich das einfach in den Alltag mit einbauen. Es muss einfach eine gewisse Leichtigkeit haben. Es darf nicht in einfach so einem Stress wieder aussehen, dass die Leute sagen, Mensch, ich habe jetzt diese Woche nur 2,5 Stunden gemacht, kriege ich jetzt wieder Krebs. Da sind wir wieder beim Anfang, sind wir bei den Sorgen, bei den Ängsten wieder.
Ja. Und gibt es sonst irgendwelche Austauschgruppen, Selbsthilfegruppen, wo man sich mit anderen Betroffenen gegenseitig unterstützen kann?
Es gibt hier in Hamburg mehrere Selbsthilfegruppen, aber es gibt auf Bundesebene Selbsthilfegruppen, wo man sich anschließen kann, wo man auch in Webinaren mit einsteigen kann, sich das anhören kann. Das gibt es schon.
Okay.
Zum Beispiel Mamazone zum Beispiel macht solche Sachen, die, glaube ich, manchmal ab und zu auch so kleinere Kongresse mal veranstalten, dass man sich angucken kann. Aber das ist auch im Internet ist das alles darstellbar.
Kann natürlich auch einfach sehr hilfreich sein, zu wissen, den Austausch zu haben mit anderen Betroffenen und sich gegenseitig da zu unterstützen.
Ja, plötzlich zu merken, Mensch, es gibt auch andere, die auch diese gleichen Probleme haben. Was machen die?
Genau.
Was kann ich tun?
Ja. Der Wiedereinstieg in den Job ist für viele ja auch ein wichtiger, aber gleichzeitig sensibler Punkt. Worauf sollten Patienten achten, um sich nicht zu überfordern?
Ja, was sinnvoll ist, ist immer auch da die Wiedereingliederung. Also, dass man eben langsam wieder anfängt, weil dieses Starten auf 100, das schaffen die meisten wenig. Und dann habe ich eine gewisse Frustration. Das Problem ist natürlich, wenn ich arbeite, sehen natürlich meistens immer die Kollegen, meint, Mensch, die Kollegin ist wieder da, dann kann die auch wieder voll arbeiten. Und es steht ja nicht irgendwo auf der Stirn geschrieben, ich bin noch nicht so fit, ich habe noch ein Fatigue-Syndrom, sondern man muss einfach da einfach sagen, lass dir Zeit. Und wenn es 2, 3 Monate dauert, das tut dir als Patient oder dir als Mensch vor allen Dingen, nicht mehr als Patient, man muss sagen, als Mensch tut dir das einfach gut.
Ja, langsam Schritt für Schritt.
Genau.
Dann kommen wir jetzt mal zum Lebensstil und der Selbstfürsorge. Was langfristig hilft, um gesund zu bleiben? Was sind denn eigentlich die wichtigsten Faktoren für einen gesunden Lebensstil nach der Therapie?
Also zum einen ist der große Faktor natürlich Ernährung. Mhm. Das heißt einfach, was esse ich? Also ich sage mal, um das zu vereinfachen, raus aus den Supermärkten, rein in den Markt. Mhm. Also mehr die frischen Sachen zu sich nehmen, mehr selber kochen, die Bewegung. Und was man immer wieder vergisst, ist auch ein gesunder Schlaf. Mhm. Ich brauche einfach 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag, um mich einfach gut zu regenerieren. Und das ist nicht nur wichtig für den ehemaligen Krebspatienten, sondern auch für uns in der Prävention einfach grundsätzlich sollte man darauf achten.
Ich würde gerne auf das Thema Ernährung nochmal spezifischer darauf eingehen. Wir haben in der letzten Folge schon über die Ernährung während der Therapie gesprochen. Wie können denn Betroffene ihre Ernährung nach der Therapie gestalten, um gegebenenfalls auch ein Rückfallrisiko zu minimieren?
Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. Und man sollte es auch nicht dogmatisieren. Das finde ich erstmal so ganz wichtig. Man sollte also nicht mit der roten Ampel kommen, was sie alles nicht dürfen. Man muss es einfach, wie gesagt, auch da wieder vereinfachen. Ballaststoffreich, weniger tierische Eiweiße. Das heißt nicht, Veganer oder Vegetarier zu werden, sondern einfach da, ich muss nicht jeden Tag ein Steak essen, aber wenn ich 1-2 Mal die Woche sowas essen möchte, ist das völlig in Ordnung. Tendenziell mehr Gemüse als Obst. Mhm. Warum? Weil Obst häufig eben die sehr viel Fructose drin hat, was wiederum auch wieder belastend für den Körper ist. Das heißt, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren kann ich ohne weiteres gut essen. Alles andere würde ich ein bisschen reduzieren. Zum Beispiel Bananen haben sehr viel Fructose, aber wenn ich mal eine Banane esse, esse ich eine Banane. Ja. Alles ist in Ordnung. Das ist einmal der eine wichtige Punkt. Und dann gibt es den nächsten wichtigen Punkt, das sind die Vitamine und die Mikronährstoffe. Auch da muss man einfach gucken, dass man da genügend zu sich nimmt. Nummer 1 ist für mich das Vitamin D. Dazu gehört das Magnesium, dazu gehört das Selen, dazu gehört die Omega-3-Fettsäuren als entzündungshemmende Geschichte. Und dazu gehört die Galaktose, das ist ein Zucker, den ich gut essen darf. Warum? Weil der läuft ohne Insulin. Das ist das Positive, das heißt, ich schütte keine Wachstumshormone aus, er läuft ohne die Verstoffwechselung über die Leber, sondern die Galaktose geht gleich praktisch ins Gehirn als Energieträger, was positiv zu sehen ist.
Die ist in Pulverform oder in Flüssigform? Wie kann man sich
Galaktose Die Galaktose ist ja, wie so ein Puderzucker, okay. Kann man sich so vorstellen. Mhm. Den kann ich da morgens einfach so einen Teelöffel einfach in den Kaffee reintun oder in den Tee, je nachdem, was ich morgens trinke. Dann genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, weniger Fruchtsäfte, mehr das Wasser oder mehr Kräutertees als solche Sachen. Den Alkohol reduzieren. In den Leitlinien steht 4 oder 5 Gramm Alkohol pro Tag. Ich weiß gar nicht, was das ist. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig.
Ja.
Wenn Sie mal ein Gläschen Wein trinken, ist das völlig in Ordnung. Und wenn ich aber jeden Tag eine Flasche Wein trinke oder eine Flasche Gin, ist es too much. Deswegen sage ich immer, ich möchte gar keine Verbote haben. Ja. Im Prinzip können Sie alles machen, nur einfach gewisse Sachen einfach so ein bisschen reduzieren.
Wenn wir jetzt doch mal auf beide Lebensmittelgruppen, aber auch nochmal spezifisch drauf eingehen, gibt es denn bestimmte Lebensmittel, die besonders hilfreich sind?
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen sind es die ballaststoffhaltigen Lebensmittel. Es sind solche Sachen wie Gemüse, wie Kohlsorten zum Beispiel, die man ja in verschiedenen Sachen zu sich nehmen kann. Fermentierte Sachen sind sehr gut, die man sehr gut essen kann. Frage ist natürlich häufig auch immer die Sojaprodukte. Bei Sojaprodukten ist es immer so, die fermentierten Sojaprodukte wie Miso, Tempeh, Sojasauce ist im Prinzip überhaupt gar kein Problem. Wie viel Soja sollte man zu sich nehmen? Das ist immer schwierig zu sagen, weil die asiatischen Studien kann man nicht mit Europäern vergleichen, weil die Asiaten ein anderes Mikrobiom haben. Ja. Also die sind völlig anders vom Darmaufbau als die westliche Welt. Und aus diesem Grund, das kann man testen. Im Darm kann man testen, bin ich ein guter Equolbildner oder nicht Equolbildner. Okay. Das sind Bakterien, die solche Sachen dann verstoffwechseln können. Und die Asiaten sind extrem gute Equolbildner, die Europäer weniger gute. Ne? So, deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Aber auch da finde ich, dass wenn man da in den normalen Mengen die Sachen zu sich nimmt, ist das alles gar kein Problem.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil häufig hört man ja, was gibt es für Lebensmittel, die vermieden werden sollten? Und häufig hört man da eben die Korrelation von Soja und Brustkrebs.
Also ganz im Gegenteil, man sieht sogar gerade in asiatischen Studien, dass wo ja Soja sehr häufig zu sich genommen wird, dass wir da deutlich niedrige Krebsraten haben. Aber deswegen muss man das immer so ein bisschen in das Verhältnis setzen einfach. Und wie gesagt, die fermentierten Sojaprodukte ist sowieso gar kein Problem.
Okay. Super. Und gibt es sonst noch Lebensmittel, die eher vermieden werden sollten? Wir hatten natürlich schon über Alkohol gesprochen, über Zucker. In der letzten Folge hatten wir schon mal kurz Milch angerissen. Was ist mit Fett, mit verarbeitetem Fleisch? Gibt es sonst noch irgendwas, was eher vermieden werden sollte?
Ja, Fette per se muss man einfach gucken, welche Fette man zu sich nimmt. Also das Problem ist, dass wir sehr Omega-6-lastig sind und nicht mehr Omega-3-lastig. Und deswegen muss man da gucken, solche Sachen wie Distelöl, wie Sonnenblumenöl, solche Sachen würde ich eher tendenziell so vermeiden, weil die sind eben sehr Omega-6-lastig. Und Omega-6 macht mehr die Entzündungsreaktion. Deswegen muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man mehr die Omega-3-Fette zu sich nimmt. Und das kann man natürlich ganz klar als Fisch- oder Algenöl zu sich nehmen, was man eigentlich im jeden Tag einfach mit dazu konsumieren sollte. Ein Teelöffel bis 1 bis 2 Esslöffel, so in dieser Größe bewegt sich das Ganze. Je nachdem auch, wie ich da wieder eingestellt bin.
Und welche Rolle spielt denn eigentlich Fasten?
Fasten ist, gibt es tolle Studien von Walter Lunge aus Amerika, die ja gezeigt haben, dass es ja wirklich einen positiven Effekt hat, weil ich ja einfach in die Ketose reinkomme und Ketonkörper bilde. Man kann dieses Fasten eigentlich auch wöchentlich mit einbauen. Mhm. Also es gibt ja zum einen die 16-8-Geschichte, dass man einfach 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden in den 8 Stunden wieder was essen kann. Da habe ich schon einfach Ketonbildung. Man kann auch mal sagen, ich esse mal einen Tag lasse ich mal die ganze Nahrung einmal einen ganzen Tag komplett weg. Ich finde das relativ einfach, weil man einfach flexibel ist. Ich finde es manchmal schwieriger, wenn man sagt, so, ich mache jetzt eine 3-wöchige Fastenkur. Das ist manchmal eben auch sozial, finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Aber wenn ich sage, so, ich mache jetzt einfach so, ich frühstücke einfach gar nicht mehr, sondern ich baue mir einfach was anderes ein, ich esse wieder mittags, finde ich das viel, viel einfacher für den Patienten, wenn man das kann. Nicht jede Patientin ist dafür geeignet, deswegen muss man mal gucken, wie geht es. Man kann sich auch mal ein bisschen rantasten, man kann sagen, ich fange mal mit 12 Stunden an, wie geht es mir damit? Und dann kann man auf 14 Stunden erweitern, 16 Stunden, 18 Stunden. Deswegen kann man einfach mal gucken, einfach so, wie es funktioniert. Aber es hat im Prinzip auch mal rein von der Historie, muss man sagen, hat das einfach positive Effekte, weil wir sind ja als Menschheit, sind wir ja gar nicht so aufgewachsen, dass es ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen gab, sondern es gab auch mal wirklich Hungertage, die das war gar nicht schlecht einfach. Das ist in der heutigen westlichen Welt ist natürlich sehr schwierig so durchzuführen. Aber man kann das durchaus mit einbauen, einfach mal in den Alltag, ohne dass es große Probleme gibt.
Je nachdem, wie es für jeden passt. Ob ein paar Stunden oder eben mal einen Tag. Oder
genau, so. Und wenn ich am nächsten Tag aber zum Brunch morgens mal eingeladen bin, dann gehe ich zum Brunch und alles in Ordnung.
Sie hatten eben schon kurz das Mikrobiom angesprochen. Man hört ja häufig, wie wichtig das Mikrobiom, also die Darmgesundheit, für viele Prozesse ist. Welche Rolle spielt die Darmgesundheit denn nach der Therapie und wie kann Ernährung das unterstützen?
Ja, eine ganz wichtige. Also man sieht ja auch diese Datenlage in den letzten Jahren, die sind ja nahezu explodiert, dass ja sehr, sehr viel geforscht worden ist, gerade im Rahmen des Mikrobioms. Man sieht eben, dass natürlich bedingt, wenn ich als Beispiel eine Chemotherapie gehabt habe, dass sich das Mikrobiom komplett verändert. Mhm. Und das muss ich natürlich wieder aufbauen durch verschiedene Probiotika und solche Sachen, kann ich das wieder aufbauen. Gewisse Sachen kann ich zuführen, also kann ich, wo ich die Bakterien mit füttern kann.
Ja.
Einige Sachen kann ich nicht so richtig zuführen, die kann man nicht zuführen. Zum Beispiel, es gibt einen bedeutenden Keim, der heißt Akkermansia. Also ich kann mir viele Sachen von den Darmkeimen eben nicht merken, aber diesen Akkermansia kann ich mir gut merken. Und dieser Akkermansia ist einer so ein ganz zentraler Keim, weil der ist wichtig für den Abbau und den Aufbau der Schleimhäute.
Ja.
Und den kann ich zum Beispiel ganz gut füttern, indem ich ihm zum Beispiel kalte Kartoffeln gebe.
Ah.
Das ist so wirklich so, das mag er so ganz, ganz gerne und damit kann ich ihn wieder ganz gut füttern. Das heißt, ich habe wieder ein bisschen was für meinen Darm getan und das ist auch wieder einfach. Ich kann ab und zu mal kalte Kartoffeln, also kochen, die Kartoffeln kochen.
Die auch kalte Nudeln, oder? Das ist die resistente Stärke. Die
es verändert sich einfach die Struktur und dann kann ich die in den Kühlschrank tun und kann die am nächsten Tag mal zwischendurch essen und habe wieder was Gutes getan.
Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps? Ballaststoffe natürlich, über
ganz wichtig.
Essen haben wir schon gesprochen, um das Mikrobiom wieder...
Ganz wichtig, also Ballaststoffe und man kann es natürlich auch kontrollieren. Mittlerweile gibt es ja gute Labore, die das ja testen können, wo man sich die Sachen angucken kann. Hat die Patientin zum Beispiel ein Leaky Gut, das heißt einfach, sind da solche gewisse Löcher im Darm? Dann hören die Patienten immer Löcher im Darm, ich habe Löcher, dann sage ich, nee, also man nicht, sondern das sind praktisch in den Schleimhäuten können dann praktisch Sachen durchrutschen in die Blutbahn, die wieder Entzündungsreaktionen auslösen können, weil diese Schleimhäute einfach nicht richtig abgedichtet sind.
Ja.
Das kann man wieder langfristig, aber natürlich gute Ernährung kann man das wieder einfach verschließen. Mhm. Und dadurch wird natürlich das Immunsystem, weil das Immunsystem, das liegt vor allen Dingen im Darm, da werden die meisten Immunzellen produziert. Damit kann ich wieder was Gutes tun, einfach auch für die Prävention.
Wenn Sie drei Dinge nennen müssten, die jeder Patient, jede Patientin nach der Brustkrebsbehandlung beherzigen sollte, welche wären das?
Reduktion von Zucker, Bewegung und guten Schlaf.
Sehr gut. Und zum Abschluss, was geben Sie Ihren Patienten und Patientinnen mit auf den Weg, nachdem Sie den Krebs überstanden haben?
Positives Denken. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, einfach Positivität den Patienten mitzugeben und die Angst zu verlieren. Und das ist natürlich ganz einfacher Satz, ganz schwierig durchzuführen, das ist mir schon klar. Aber das finde ich ganz wichtig. Also ich sage dem Patienten auch mal ganz klar, wissen Sie, wir haben Sie jetzt operiert, wir haben Sie jetzt therapiert, der Krebs ist jetzt weg, ganz wichtig. Und dann sagen häufig die Patienten, ja Moment, ja, aber diese 5 Jahre, sage ich, nein, nein, diese 5 Jahre, das sind die statistische Größe, die wir haben.
Ja.
Wir leben in hier und jetzt haben Sie nichts mehr. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Kann sowas wiederkommen? Ja. Kann ich im Lotto gewinnen? Ja. Wenn ich spiele, ja. Kann mir ein Stein auf den Kopf hören? Ja. Aber es bringt mir nichts, immer in diese Angstsituation zu gehen. Was ist in 5 oder 10 Jahren? Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, hier und jetzt ist nichts und darauf baue ich auf. Ganz
vielen
wichtig.
Vielen Dank. Mit diesem positiven Mindset schließen wir ab.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Katzler, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Gedanken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen Mut gemacht und gezeigt, wie Sie Schritt für Schritt ein zuversichtliches, erfülltes Leben nach der Therapie gestalten können. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@stiftung-mamazentrum.de.